Ich habe es oft, also solche Gespräche auch geführt in der Praxis. Wir haben eine Verheißung Gottes, die steht in Jakobusbrief. Ich lese sie vor, Kapitel 1, Vers 5 und 6. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jemand gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Also wir dürfen darüber ins Gebet gehen, das habe ich auch oft getan. Herr, zeige mir, ist es von dir oder ist es vom Satan? Und hier haben wir die Verheißung, dass er uns das zeigt. Und wenn wir es erkannt haben, ist es wichtig, dass wir darüber Buße tun, auch über die Dinge, die wir vielleicht unwissentlich getan haben. Zum Beispiel, jetzt sagen wir Alternativmedizin, ich habe das nicht gewusst, dann darf ich auch dafür beten, Herr, vergib mir und auch reinige mich von den Folgen auch dieser Sünde. Und dann muss ich bereit sein, gehorsam, dass ich mich davon trenne, denke ich, aber nicht ständig damit beschäftige immer wieder. Das möchte der Teufel auch, sondern auf Jesus schauen, auf das Evangelium. Das ist unser Auftrag heute, Menschen zu gewinnen für Jesus, ihn bezeugen in dieser Welt. Ja, ich möchte um Fragen bitten.
Ja. Ich habe schon mal die erste Frage von deinem Vortrag gerade. Wenn ich das richtig verstanden habe, sortierst du ein Gefühl von Freude nach der Bekehrung auch in diese Richtung, dass sie falsch ist? Oder denn ich kann mich ja sehr, sehr freuen, wenn ich Jesu Eigentum geworden bin und Vergebung meiner Schuld bekommen habe, dass das dann nicht in diese Rubrik rein kann. Denn
absolut,
das ist eine nüchterne, sachliche Angelegenheit, wenn ich mich daran freue. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich nach meiner Bekehrung als Zwölfjährige hüpfend davongesprungen bin. Das war nicht, dass es tagelang oder wie in Ekstase oder irgendwelchen Dingen war, sondern wirklich einfach nur die tiefe Freude, ich bin Jesu Eigentum geworden.
Nein, nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt, der eigentliche Vorgang der Wiedergeburt ist nichts, was wir fühlen und spüren können. Wir sehen die Folgen, ja, das ist klar. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann wird er das sofort merken, im Nachhinein. Aber er kann nicht sagen, jetzt habe ich gemerkt, wie der Geist in mich gekommen ist, jetzt habe ich gemerkt, wie er mich von Neuem gezeugt hat, jetzt habe ich gemerkt, wie er mich versiegelt hat und jetzt habe ich gespürt, wie er mich getauft hat. Das ist Unsinn, ja, das gibt's nicht. Sondern es ist ein verborgenes Wirken im Innersten unseres Herzens, das können wir nicht in verschiedene Stufen und in verschiedene Visionen, Schauungen oder Gefühle auftreten. Aber selbstverständlich ist es so, dass Gott zum Beispiel manchmal große Freude geben kann, Gefühle geistlicher Art. Das habe ich überhaupt nicht gemeint, dass das nicht vom Herrn sein sollte. Sondern ich habe gesagt, es gibt ekstatische Gefühle. Ja? Es ist ein Unterschied zwischen der Freude im Herrn und zum Beispiel der Euphorie, die ein Charismatiker erlebt, wenn er im Lobpreis da so hin und her dudelt und tanzt und sich wiegt in der Rockmusik. Ja? Das ist was total anderes. Ja? Das ist genau dasselbe wie das Hoch eines Drogensüchtigen, das berauschend ist, das einen Kater hinterlässt, ja? Das süchtig macht. Das sind zwei Welten, zwei unterschiedliche Ebenen. Ja? Ich sage überhaupt nicht, dass ein Gläubiger keine Gefühle oder keine geistlichen Erlebnisse mit dem Herrn machen darf oder kann. Ja? Überhaupt nicht. Sondern ich sage, das hat dann nichts Ekstatisches, nichts Berauschendes. Es hat auch nichts damit zu tun, zum Beispiel, dass wir scheinbar Dinge schauen, von denen die Bibel sagt, wir sehen sie jetzt nicht. Zum Beispiel Christus. Ja? Oder die Leute sagen, ich war im Himmel, das ist Unfug. Ja? Würde ich nicht mal, so ein Buch würde ich nicht mal aufschlagen, geschweige denn lesen, wenn jemand sagt, ich war im Himmel. Das ist eine Lügenstory, 100%. Paulus war wirklich im dritten Himmel und er durfte nichts davon erzählen. Ja, aber diese Leute schreiben Bestsellerromane und dann liest man mal bei den Charismatikern so ein paar Sachen und dann widersprechen die sich. Ja? Irgendein Charismatiker hat gesagt, ich war im Himmel, dort sind Ersatzteile, neue Zähne, neue Füße und Hände für alle Kranken und die wurden nicht abgeholt. Wenn die im Glauben abgeholt worden wären, dann gäbe es das Ersatzteillager da im Himmel gar nicht. Ja? Der war nicht im Himmel, ja? Der hat eine Trugvision gesehen, die letztlich die Leute in das falsche Heilungsevangelium hineinverführen sollte. Also da müssen wir aufpassen, ne? Und das Unterscheiden von biblischen Empfindungen, zum Beispiel der Freude, des Friedens, ja, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben und das auch empfinden, seine Gegenwart, das ist was ganz anderes, als zum Beispiel diese mystische Gegenwart Gottes, die man im Lobpreis sucht, was eben eine euphorische Kraftdurchströmung und Lichterlebnisse sind, ja, die letztlich mit Drogen und mit Okkulterlebnissen Verwandtschaft haben und überhaupt nichts mit echtem Geisteswirken zu tun haben. Ja. Aber selbstverständlich kann der Gläubige in seinem Glaubensleben echte Gefühle und Empfindungen machen, nur sie werden im Rahmen der Bibel bleiben und sie sind auch hoffentlich dem Gläubigen nicht entscheidend wichtig. In dem Moment, wo wir anfangen, solchen Dingen nachzujagen, wird es gefährlich. Ja, das schenkt uns Gott frei, er nimmt es uns auch wieder, weil das geht gar nicht, dass wir immer in sowas leben. Ja? Wir wandeln im Glauben, aber das heißt nicht gar keine Gefühle oder gar nichts erleben. Das meine ich absolut nicht. Ja,
ja, ich wollte mich nur verstehen.
Ja, ja, nö, das ist schon gut so. Ja, man kann ja nicht alles sagen. Die Aussagen sind zugespitzt und kommen manchmal einseitig rüber. Das ist schon gut so, dass man das klärt.
Wegen der Wiedergeburt, Bekehrung sei gleichzeitig Wiedergeburt, sind doch gerade in Süddeutschland so verschiedene Seelsorger auch die oder Prediger, die doch das etwas anders darstellen und sagen, du musst erst wirklich dein Leben bereinigen, dein Leben dem Herrn übergeben können. Und das konnte ich nicht, weil ich religiös fromm war und noch Sünde hatte. Ich hatte zwar Glauben, aber das war ja nicht eine Wiedergeburt, sondern irgendwie muss es doch nach der
Der wie eine Geburt auch ein lebendiger Prozess ist, ja. Also keine, ich durfte bei 10 Geburten dabei sein oder bei... Keine Geburt ist wie die andere. Jede Geburt verläuft etwas anders. Das ist kein Schema. Und trotzdem, der Grundsatz ist immer der gleiche. Ja, das ist, passiert nie was völlig anderes, aber es ist immer ein etwas anderer Verlauf und der wird eigentlich souverän von Gott gelenkt und gesteuert. Das ist ganz gewiss so. Man kann Wiedergeburt und Glauben nicht produzieren menschlich. Das ist ganz sicher richtig. Es ist ein Werk Gottes. Und trotzdem ist es ganz klar, bei jeder echten Wiedergeburt, wie immer sie zustande kam, ist nachher der Empfang des Heiligen Geistes da. Es ist auch ein verändertes Leben da. Ja, das ist ja klar. Wenn das Leben aus Gott empfangen wurde und kein Mensch merkt was davon, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, dann kann ich auch nicht von Wiedergeburt reden, sondern erst dann, wenn ich sehe, dass da wirklich Früchte sind. Ja, Gott allein kennt das Verborgene, aber wir können nur sagen, jemand ist wiedergeboren, wenn wir die Erweise dieses neuen Lebens aus Gott sehen.
Ich möchte vielleicht ein Zeugnis dazu sagen. Ich war in St. Petersburg gewesen und in Russland sieht die Drogensucht, vor allem natürlich Alkohol, spielt eine große Rolle. Und so da sind Tausende, die von Heroin abhängig sind. Und der Staat hat versucht, Rehabilitationszentren einzurichten. Bis zum heutigen Tag ist kein einziger frei geworden. Und die Christen ja, dort, die haben also Reha-Zentren eingerichtet. Die habe ich also auch besucht, also auf dem Lande außerhalb von St. Petersburg. Die werden einmal kriegen die Arbeit, die arbeiten in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Und außerdem, ich sage mal nur unterstrichen, das Wort Gottes. Ja? Sie kriegen kein Fernsehen, keine Musik, keine andere Literatur. Sie beten mit denen, sie lesen das Wort Gottes. Und wer 8 Monate dort durchhält, ne, darum geht es eigentlich, die werden also mindestens 80-90% werden frei von Drogen. Und sie kommen auch alle zum Glauben. Aber dann ist auch entscheidend, dann werden sie in die Gemeinde aufgenommen, kriegen Aufgaben da, werden weitergeführt. Und ich habe mit einem dort gesprochen, der sagte Folgendes. Nicht? Ich wurde kriminell, ich habe 4-mal versucht, mich umzubringen. Zum Schluss hat mich mein Vater aus dem Wasser noch rausgezogen. Nicht? Dann habe ich Schusswechsel gehabt, war im Gefängnis. Und als ich ganz unten war, da hat Jesus mich gefunden. Und dann trat diese Veränderung ein. Er arbeitet heute auch mit in der Arbeit. Und ich bin nun gewohnt, mir Gesichter anzugucken. Ich sagte auch schon mal, in der 20 Jahre Praxis habe ich über 20.000 Leuten ins Gesicht geschaut. Aber diese Freude der Erlösten in Jesus, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das habe ich gesehen, mit welcher Freude. Und sagte dann, Jesus so gnädig und hat mir eine Frau, gläubige Frau geschenkt und Familie. Und mit Freude arbeite ich jetzt für die, die auch gebunden sind an den Drogen. Also wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Das gilt durch das Wort Gottes und natürlich durch den Geist auch. Ne? Das ist also so wichtig, dass wir dem Wort Gottes wirklich vertrauen auch. Ne? Dass er kann und dass er barmherzig ist und Menschen auch daraus führt. Aber wir brauchen nur das Wort Gottes und den Glauben und keine Psychologie oder irgendwelche anderen Dinge. Ne? die kriegen auch keine Medikamente zum Beispiel. Die machen kalten Entzug. Ne? Ja, nicht? Das ist, und die Tag und Nacht sind die dabei. Das sind zwei Brüder, die wechseln sich ab. Nicht? Und du hast doch versprochen. Nicht? Und, so wird, und beten dann mit ihm. Ne? Da kommen die dann frei. Ne?
Das fehlt in Deutschland auch so.
Ja.
In Deutschland gehen die auf den Bunker, wo die Drogensüchtigen sich versammeln, werden vom Gesundheitsamt die Drogen verteilt. Kostenlos.
Wie ist das, wenn wir den Herrn betrüben durch Sünde, wenn wir wieder zornig geworden sind, wenn wir uns von irgendwas haben durch Überempfindlichkeit reagiert, auch wieder falsch reagiert, dann heißt es doch, dann zieht sich der Heilige Geist zurück.
Ja gut, der zieht sich deswegen nur dann zurück, wenn wir da drin verharren und es nicht bereinigen. Der biblische Weg ist, dass man dann sofort zum Herrn geht, das bekennt, ja, das vielleicht auch in Ordnung bringt mit Menschen und dann zieht sich der Heilige Geist überhaupt nicht zurück, sondern wir dürfen dann erleben, weil das, diese Vergebung, die Reinigung durch das Blut Jesu Christi ist ja eine Tatsache, ja. Nur wenn wir die Sünde behalten, ja, wenn wir zum Beispiel jetzt gegen irgendjemand Groll hegen und es verfestigt sich, dann ist es ganz klar, dass das den Geist Gottes dämpft, dass der Geist Gottes da dann auch reagiert und wir nicht mehr auch die richtige Gemeinschaft mit dem Herrn haben.
Aber es gedämpft und nicht weg.
Ja, das sowieso. Ich meine, der Geist Gottes weicht nicht von einem neutestamentlichen Gläubigen, weil er ihn versiegelt hat, weil er in ihm wohnt. Das ist aus meiner Überzeugung eine klare Sache. Aber er kann betrübt werden, er kann gedämpft werden und auch ein Stück, zum Beispiel auch gerade bei den Charismatikern, sein Zeugnis zurückziehen. Und so war das bei uns 4 Jahre lang. Wir waren den falschen Eindrücken und Einwirkungen dieses falschen Geistes ein Stück ausgeliefert. Der Geist Gottes hat sein Zeugnis ein Stück zurückgenommen, nachdem wir seine Warnungen übersehen hatten und uns diesem Geist geöffnet hatten, haben wir zum Beispiel gefastet und gebetet und haben eindeutig irreführende Eindrücke bekommen, was Gottes Wille sei. Ja? Und das hat erst aufgehört, als wir diesen Geist wieder uns losgesagt hatten und ihn rausgeworfen haben aus unserem Leben. Dann haben wir auch wieder eben die Führung des Heiligen Geistes in ungetrübter Weise erfahren. Ja. Aber zum Beispiel, das ist vielleicht auch wichtig noch zu sagen, ein wiedergeborener Gläubiger kann nicht besessen sein. Das heißt, dieser Geist kann nicht die Persönlichkeit dieses Gläubigen beherrschen und übernehmen, was aber sehr wohl bei vielen Charismatikern der Fall ist, die eben nicht wiedergeboren sind. Das sind im Grunde Besessene. Ja. Also der Benny Hinn oder der Kenneth Hagin oder so. Das sind schlicht und einfach dämonisierte Leute, die den Geist überhaupt nicht haben. Aber wenn der Geist Gottes da ist, dann ist ein Mensch von der Stellung her mit praktisch durch die Gnade des Vaters herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in den Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Das ist ja Kolosser 1, 13. Das heißt, von seiner Stellung her hat der Satan keine Macht mehr und kann auch dieser Geist nicht mehr zwingen und beherrschen. Aber wenn man ihm die Führung oder sich ihm zur Verfügung stellt, dann kann der Geist irreführen und zerstörerische Einflüsse ausüben, auch im Leben eines Gläubigen. Ja.
Ja, jetzt gerade die Frage. Paulus schreibt ja den Korinthern, und die einen, das waren ja Gläubige, gerettete Wiedergeborene, und die einen anderen Geist empfangen. Ja. Also kommt es zumal dem Geist noch ein zweiter dazu.
Das heißt praktisch, dass, ja, dass der vom Geist versiegelte Gläubige einem falschen Geist Einfluss gibt in seinem Leben. Ja? Das heißt aber nicht, dass dieser Geist ihn beherrschen kann, aber dass er ihn beeinflussen und betrügen kann. Ja? Das heißt, das ist sozusagen ein irreführendes Wirken zugelassen. Aber zum Beispiel solche Dinge wie diese Zwanghaftigkeit, dass jemand unter der Wirkung dieses Geistes wie fremdgesteuert irgendetwas tut, das kann beim Wiedergeborenen nicht passieren. Weil diese Fremdsteuerung ist ausgeschlossen durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und dadurch, dass er eben als Eigentum Jesu Christi nicht mehr unter der Herrschaft des Satans steht. Schon noch unter der betrügerischen Einwirkung. Der Satan kann ihn überlisten und betrügen, aber nicht mehr beherrschen. Das ist aus meiner Sicht der Unterschied. Ja?
Wie ist das denn dann? War Ihre Frage beendet?
Ja, kann man ruhig nochmal nachfragen. Nee, das ist...
Deine Meinung dazu.
Ja, klar, ist logisch.
Aber wie ist das denn, wenn zum Beispiel ein Charismatiker einem, ich sage mal, ich möchte, dass das jetzt keiner missversteht, einem nüchternen Christen die Hände auflegt, wie sieht das dann aus mit Beeinflussung oder mit Beherrschung?
Wenn jemand nicht diesem Geist sich öffnen will, passiert erstmal gar nichts. Wenn jemand aus falscher Neugierde, aus Ehrgeiz, aus falschen Motiven Interesse zeigt, Offenheit zeigt für den falschen Geist, kriegt er die falsche Geistertaufe auch ab. Aber wenn jemand nicht will oder wenn jemand völlig aufrichtig und naiv ist und einfach nicht weiß, dann ist in der Regel so, er wird beschützt. Es passiert gar nichts. Was noch eindrucksvoller ist, dass zum Teil echte Gläubige einfach schon gebetet haben, Herr Jesus, wenn das nicht von dir ist, dann gibt es da gar nichts passieren kann. Da kam es dann schon vor, dass in einer Veranstaltung die Leute gesagt haben, wir können hier nicht heilen. Hier sollen mal die Leute rausgehen, die so einen Kritikgeist haben, damit der Geist hier wirken kann. Ja, das ist also hochinteressant. Also das hat noch nie geklappt, wenn jemand wirklich gesagt hat, Herr, wenn das nicht von dir ist, dann zeig mir das, passiert nichts. Ja, aber wenn jemand gemeint hat, ja, eigentlich ist es doch gar nicht schlecht, vielleicht brauche ich diese Kraft, dann hat er das abgekriegt und zwar zum Teil, also ich habe es von einem Bruder auch erlebt, aus Thailand, der praktisch nüchtern sich bekehrt hat, in der Baptistengemeinde gewesen ist und der in so einer gewissen geistlichen Krise sich hat die Hände auflegen lassen von einem Charismatiker, der hat gesagt, von dem Moment an konnte ich nicht mehr richtig beten, ich konnte nicht mehr richtig in der Bibel lesen, ich habe genau gemerkt, irgendetwas stimmt absolut nicht mehr in meiner Beziehung zum Herrn. Und dann fing er an zu suchen, hat im Internet dann auch die Wort der Wahrheit gefunden, die Schriften, und wurde dann auch frei, hat Buße getan, dann war der Zauber weg. Und hat dann eben auch gemerkt, es war falsche Motive. Ja, also wenn wir mit falschen Motiven offen sind, kommt der Geist und richtet Schaden an. Wenn wir aufrichtig vor dem Herrn sind oder wenn wir auch wirklich beten, Herr, wenn das was Falsches ist, dann bewahr mich davor. Da kann dieser falsche Geist nichts tun.
Ja, ich denke zum Beispiel an Leute, die auch in eine charismatische Gemeinde oder Richtung reingingen, aber nicht, weil sie sich dafür öffnen wollten, sondern einfach, weil sie mal sehen wollen, was ist da abgelaufen. Und dann gesagt haben, plötzlich legte mir von hinten jemand seine Hände auf und betete. Ja? Ja. Also das sind ja Sachen, die eigentlich ungewollt dann geschehen.
Ja, ist klar. Nee, im Regelfall passiert da gar nichts. Aber es sei denn, es ist eben, wie gesagt, eine ungute Neugier und Offenheit doch dabei. Ich meine, ich würde das niemand so ohne weiteres raten, da so hinzugehen. Wie gesagt, man kann da Sachen erleben, das denkt man gar nicht. Ne? Aber trotzdem, wenn man mit der Absicht zu prüfen hingeht und wachsam hingeht, dann passiert da nichts. Im Gegenteil, wie gesagt, manchmal ist man erstaunt, was da so ein einzelner echter Gläubiger zum Teil blockiert. Ja? Die haben auch zum Beispiel dann mal gebetet, Herr, wenn das nicht von dir ist, dann gibt das heute keine Prophetien und Zungenreden sind, mitten in so einer obercharismatischen Gemeinde, wo das ständig stattfand und war einfach nicht, konnte nicht passieren. Das ist also ganz erstaunlich dann manchmal, was da Geschwister schon berichtet haben.
Wie wird man denn diese charismatischen Geister wieder los? Durch Absagegebete?
Ja, also aus meiner Sicht gehört zuallererst Buße dazu, dass man wirklich auch vor Gott bekennt, die falschen Motive, die ungute Herzenshaltung, mit der man eben sich diesen Dingen gegenüber geöffnet hat. Und dann aus meiner Sicht ein ganz bewusstes Lossagen im Namen Jesu Christi. Da muss kein Mensch austreiben, braucht gar kein anderer dabei sein. Also das finde ich nicht richtig. Es ist keine Besessenheit, kann auch keine Geisteraustreibung sein, sonst macht man das Übel von der anderen Seite nur schlimmer. Aber was klar ist, man hat den Geist eingeladen mit dem freien Willen, man muss ihn auch sozusagen ausladen. Ja? Der geht nicht von selber. Das ist ganz klar.
Also mir ist da eine Hilfe, Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, oft wissen wir es ja nicht so genau, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Aber in jedem Fall ist die Buße immer wieder wichtig, um frei zu werden. Das ist eigentlich die Therapie in solchen Fällen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Die ganze charismatische Bewegung ist ja aus der Heiligungsbewegung hervorgegangen. Damals, also im 19. Jahrhundert auch. Menschen wollten also im Grunde genommen ein geheiligtes Leben führen. sind diese Menschen nun, ich meine, glaube ich, Methodistenbewegung, früher Methodismus auch, waren die nun nicht wiedergeboren oder wollten ja mehr Vollmacht haben, mehr, kannst du dazu was sagen?
Es ist natürlich sehr schwierig, das jetzt im Einzelnen zu sagen. Ich denke, es ist schon so, dort selbst, wo das echte Evangelium in der Kraft des Geistes verkündigt wird, gibt es immer wieder unechte Gläubige. Ja? Leute, die sich scheinbar bekehren, aber nicht echt. Dort, wo ein teilweise verfälschtes Evangelium verkündet wird, mit teilweise menschlichen Mitteln, wie zum Beispiel ich vom Methodismus sagen müsste, dort wird es einen höheren Anteil an nicht wiedergeborenen Leuten geben. Und dort, wo ein falsches Evangelium verkündigt wird, wie in der Charismatik, dort kommen eigentlich nur in Ausnahmefällen Menschen dort zum Glauben. Ja? In der Regelfall nicht, weil die Bekehrungen, die man dort erlebt, sind dermaßen falsch gesteuert, dass man in der Regel davon ausgehen muss, wenn sich jemand in diesen Kreisen bekehrt hat, ist es nicht echt. Also zum Beispiel, bei uns war das so in der charismatischen Gemeinde, da war immer eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde Lobpreis. Und die Bekehrungsaufrufe kamen mitten im Lobpreis. Da gab es noch kein Wort Gottes, schon gar kein Evangelium. Und dann wurde so von dem Guru gesagt, ich habe den Eindruck, hier im Raum sind Menschen, die sehnen sich nach einer Berührung mit Jesus. Wenn du zu Jesus kommen willst, hebe deine Hand, ich will für dich beten. Und dann haben sich da regelmäßig 1, 2, 3 Hände gehoben, zum Teil vielleicht schon zum 3. oder 4. Mal. Und dann kamen da so 2 so Seelsorger und haben dann die Hände aufgelegt, in Zungen gebetet und dann war der Fall erledigt und derjenige war bekehrt. Ja? Da war kein Evangelium, kein Wort Gottes, keine Überführung von Sünden, keine Erklärung des Sühnopfers. Das war einfach emotionaler Betrug. Wenn du zu Jesus kommen willst, ja, das auf dieser Ebene gibt es keine echten Bekehrungen. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass in den allermeisten Fällen, dort wo das nicht außerhalb und unabhängig von dieser Bewegung geschehen ist, sind die Bekehrungen unecht. Aber selbst dort kann Gott in Ausnahmefällen mal echte Bekehrungen wirken. Ja, da ist er souverän. Aber man muss einfach da davon ausgehen, dass da sehr, sehr viele überhaupt nie das biblische Evangelium gehört haben.
Was ist denn das Falsche beim charismatischen Evangelium oder Falsches?
Gut, ich meine zum Beispiel beim Methodismus, es gibt ja 2 verschiedene Dinge. Es gibt ein falsches Evangelium der Heiligungsbewegung. Im Grund sagt es, wenn du nicht Werke der Heiligung tust, wirst du nicht gerettet. Da wird also zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus werden dann noch Werke der Heiligung dazugetan, die man auch tun muss, um gerettet zu werden. Das ist zum Beispiel ein Problem auch beim Methodismus gewesen dann zum Teil. Ja? Bei den Charismatikern ist es eben so, dass da im Regelfall überhaupt nicht mehr Errettung aus der ewigen Verlorenheit und dem Zorngericht Gottes im Mittelpunkt steht, sondern es steht im Mittelpunkt Problemlösung. Du bist schwach, du bist innerlich verletzt, komm zu Jesus, dem Heiler. Du bist in finanziellen Schwierigkeiten, komm zum Jesus, der dir Wohlstand gibt. Du hast Probleme in deiner Ehe, komm zu Jesus, der alles neu macht und so weiter. Aber es wird auf der Ebene der menschlichen Problemlösung verkündigt und nicht auf der Grundebene, dass nämlich das Grundproblem des Menschen seine Rebellion gegen Gott ist, seine Sünde, seine Trennung von Gott und dass er letztlich unter der Herrschaft des Satans lebt, anstatt unter der Herrschaft Gottes. Und wenn diese Grundebene nicht mehr wirklich verkündigt wird, das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus als Grundlage für alles, dann gibt es auch keine echten Bekehrungen. Dann gibt es Leute, die kommen zu Jesus, weil sie ein Problem haben und eine Lösung für das Problem wollen. Das ist aber ein heidnischer Ansatz. Ja? Die Heiden kommen auch zu ihren Göttern, weil sie ein Problem haben und wollen gerne ein Wunder haben dafür. Aber das ist, denke ich, das ist im Grunde eine heidnische Verfälschung des Evangeliums. Man erwartet, man will nicht mehr den Herrn als Retter von ewiger Verdammnis, sondern man will den Herrn, weil man gesund werden möchte, weil man erfolgreich sein möchte, weil man das Leben besser genießen möchte.
Ja, die Frage ist jetzt, wie kommt jemand zum Glauben? Ne? Die Bibel sagt ja, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das ist die Grundlage. Aber ich denke, dazu ist noch die Fürbitte. Und wenn jemand zum Glauben kommt, erfährt man oft, da hat eine Großmutter jahrelang gebetet oder jemand anders auch. Also die Fürbitte für die nahen Angehörigen, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben einen Sohn, der ist noch nicht gläubig und da beten wir jetzt ja ungefähr ja, 20 Jahre jeden Tag. Ne? Mhm. Nicht? Und ich sage meinen unseren anderen, die gläubig sind, nicht? Betet ihr auch für ihn. Okay. Aber der Herr sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht? Mir sagte jemand, na, wenn du gestorben bist, dann kommt dein Sohn auch zum Glauben. Nicht? Aber das ist wichtig, betet ohne Unterlass da, dafür, für die Rettung der Nahen. Und da in der Rettung ist der Herr souverän, der lässt sich weder vorschreiben, noch wen er rettet. Nicht? Aber er weiß es natürlich auch. Aber wir haben ja Verheißung, nicht? Zum Beispiel bei dem Kerkermeister, so wirst du und dein Haus gerettet. Also die Verheißung auch auf die Familien, nicht, dass die anderen auch, aber es geschieht oft dann manchmal nicht. Und es gibt ja viele Familien, wo ein Teil gerettet ist. Ich frage mich natürlich auch, warum sind drei gerettet und einer nicht? Ja, der Herr sagt mir, damit du demütig bleibst und nicht denkst, es liegt an dir. Naja, es ist eine große Gnade, wenn Kinder auch zum Glauben kommen. Aber das ist das wichtigste und wichtigste Gebet auch. Na, Angehörige, vor der wir verantwortlich sind, dass wir dafür beten. Nicht? Und der Herr wird uns auch einmal fragen, ich habe dir Kinder geschenkt. Ne? Kinder sind eine Gabe Gottes, Psalm 124. Und was hast du damit gemacht? Und das Schlimmste ist, wenn ein Vater, Kind zum Vater sagt, du hast nie Zeit für mich gehabt. Ne? Ja. Nicht, du hast mich mal ein paar Mal auf den Hintern geschlagen. Das wird nicht als Kind. Ne? Das ist nicht so entscheidend. Du hast nie Zeit für mich gehabt. Ne?
Hm. Wenn ich nochmal übertragen, auch, es ist sicher auch wichtig, dass wir eben für die vielen irregeführten Menschen, sei es in der Ökumene, in der Charismatik, in diesen verschiedenen Strömungen beten. Ja, dass Gott in seiner Barmherzigkeit da auch noch Menschen herausrettet, herausführt und Gott tut es. Ja, es ist also doch etwas Ermutigendes, was ich immer wieder in meinem Dienst erfahre, dass Menschen aus den verschiedensten Verführungsströmungen, Willow Creek Gemeinden, charismatischen Gemeinden aufwachen, dass sie plötzlich das Wort Gottes lesen und erkennen, dass sie entweder sich bekehren oder meistens sind es schon Gläubige, die eben sich da haben rein verstricken lassen, die dann merken, dass sie in einer Verführung waren und dann da rauskommen und auch Buße tun. Und das ist doch etwas Ermutigendes und das ist auch ein Gebetsanliegen, das wir, denke ich, auch haben sollten, wenn wir uns mit diesen Verführungsströmungen beschäftigen. Nicht nur, dass wir und dass vielleicht unsere Kinder oder unsere Gemeindegeschwister nicht hineinkommen, sondern dass auch solche, die hineingeraten sind, durch die Gnade Gottes wieder nüchtern werden und herausfinden.
Herr Professor Dr. Weiser, haben Sie in Marburg den Christustreff, haben Sie den schon mal genannt bekommen?
Roland Werner ist Roland ja der Werner Leister, ja. Ja, ich habe nur kritische Auffassung zur Christiwelt und was er hier leitet, aber ich bin da selbst noch nicht gewesen.
Nein, aber unser Sohn ist da gewesen und das war auch der Seelsorger von unserem Sohn Marco. Und ich meine, wie es mir jemand mal sagte, dass er da nie frei geworden sein kann, weil er selber eben nicht richtig steht.
Ja, er steht nicht richtig. Nein. Nee.
Und da brauchen wir auch Gebet für unseren Sohn, dass er hätte eigentlich hier heute mit herkommen sollen, aber ich habe es einfach.
Also wenn ich persönlich mal dazu was sagen darf, als ich in Gießen noch Studentenunterricht machte, hatte ich Übung am Krankenbett und vier waren alle gläubig, was ja ungewöhnlich ist. Meine Mutter hatte mich angerufen, bitte helfen Sie mir, beten Sie doch dafür. Meine Tochter ist in eine Sekte geraten. Ne? Und dann haben wir also dafür gebetet, und dass sie da wieder rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, welche Sekte das im Einzelnen war. Und dann nach einer Woche kam ein riesen Blumenstrauß von der Mutter. Herzlichen Dank, meine Tochter hat sich daraus getrennt aus dieser Sekte. Ne? Also wir wissen, der Herr gehört Gebete und oft erfüllt das nicht immer gleich, nicht? Aber dass wir wirklich beten dann für die Menschen, das ist unsere Aufgabe und unser Dienst auch.
Die Frau von dem Roland Werner hatte mir mal am Telefon früher in der Zeit, vor 10 Jahren oder wann, gesagt, also die Anfänger im Glauben, die brauchen das zum Gebet, sonst gehen sie kaputt oder was weiß ich was. Und unser Sohn hat dann, war ich noch nicht richtig bekehrt, mit mir einmal wie im Trance gebetet.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Marco, das machst du nie wieder mit mir. Du warst ja gar nicht dabei, wie abgetreten.
Als Student. Roland Werner hat ja jetzt eine Bibelübersetzung rausgebracht, da kann ich nicht zu sagen. Aber wenn ihr Sohn, ist er in Marburg, ja?
Nicht mehr. Gott sei es gedankt.
Hinter
Osnabrück.
Könnte er gerne mal zu mir kommen und wir können miteinander sprechen.
Das ist das Problem im Christustreff zum Beispiel. Heute eben sehr viele vermischte Gruppen, die evangelikal klingen, aber charismatisch unterwandert sind, wo alles miteinander vermischt ist. Ja? evangelikales Gedankengut und charismatische Praktiken, das ist heute nicht mehr geschieden und getrennt, sondern man kann also in die Zungenrede eingeführt werden in einer pietistischen landeskirchlichen Gemeinschaft oder einer Baptistengemeinde. Ja. Da ist überhaupt keine Grenze mehr zu ziehen heute. Ne? Das ist dieser Sauerteig-Charakter von der Charismatik.
Ja, das sind sicher viele Fragen noch dazu, aber um 12.30 Uhr ist Mittagessen. 14 Uhr geht es dann weiter. Heilungen als Wunderzeichen der Apostelgeschichte und die charismatischen Krankenheilungen der Endzeit. Jetzt geht es also auch um Krankenheilung. Nicht? Das wird uns ja auch interessieren.